Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich enorm. Heute ist ja eine große Künstlerin aus Wien zu Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten. Ich begrüße von Herzen Erika Pluha.
Ja, dann begrüße ich Sie auch von Herzen und ich freue mich auch sehr, weil ich immer so gerne in Hamburg bin.
André Heller hat über Sie gesagt: Würde man versuchen, die Wurzel aus dem zu ziehen, was halbwegs informierte Menschen als Bild von Erika Pluha besitzen, erhielte man wahrscheinlich folgendes Ergebnis. Eine ungewöhnlich gut aussehende Frau mit einer der schönsten Stimmfärbungen des deutschen Sprachraums, eine seit Jahrzehnten gesellschaftspolitisch engagierte, erfolgreiche Autorin zahlreicher Bücher, Sängerin und Konzertkünstlerin mit eigenen Liedern, die früher einmal eine berühmte Schauspielerin war.
Ach, da hat er gelobhudelt, mein lieber Heller.
Aber man glaubt doch nicht, wie viel Lob man vertragen kann.
Man verträgt's gut, ja.
Haben Sie Ihr Leben geplant?
Ich hatte Vorhaben, sagen wir so. Ich hatte ganz früh das Vorhaben, mich mit Dingen zu befassen, die Leben erfinden. Ich bin ja 39 geboren, also ich bin hineingeboren in diesen Krieg und das ist schon etwas Prägendes. Also wenn ein Kind Leben erfährt und wahrnimmt und dann ist das Krieg und dann sind das Bomben und dann ist das Angst und Katastrophe, das traumatisiert und das habe ich auch irgendwie so mitbekommen. Aber genau aus diesem Grund war mir dann, als ich also diesen Krieg überlebt habe, rückblickend weiß ich das jetzt so genau, war mir so wesentlich immer, also als es darum ging, die Bücher zu lesen oder etwas zu schreiben oder Filme zu sehen, da war ich ganz schnell dabei, weil es da immer um Leben ging, das man selber erschaffen kann.
In einem anderen Zusammenhang, es wurde ein Porträt über Sie gedreht, vor gar nicht langer Zeit, haben Sie in die Kamera gesagt, ich lebe zwischen den Träumen und zwischen den Erfindungen. Ich verstehe den Satz nicht. Helfen Sie mir.
Also das reale Leben. Ja. Ich bin kein guter Mensch für Alltag. Und ich bin kein sehr begabter Mensch für alles, was man Realität nennt. Ja. Ich habe es schon gelernt, soweit ich es brauche. Es geht schon. Aber für mich gibt es dieses zweite Leben, das uns ja ständig begleitet. Also das Leben in den Träumen. Träume auszuloten ist sehr spannend. Also jetzt ganz abgesehen von jeder Psychoanalyse oder so, da tun sich ja wirklich Bereiche auf. Wenn man in der Lage ist, sich das zu merken, ist das ganz erstaunlich, wohin man da gerät. Und die Erfindungen, das sind Kreationen, die man selber in der Lage ist, seinem Leben anzufügen. Also wenn man ein Buch schreibt, geht man in etwas anderes hinein und man kann das aber auch selber formen und gestalten und kann eine Welt erschaffen, die so ist, wie man es in irgendeiner Form auch gerne hätte. Und zwischen diesen zwei Bereichen habe ich dann auch natürlich noch mein reales Leben.
Sie sagten gerade, Sie sind nicht sehr begabt für das reale Leben, für das praktische Leben. Mhm. Mir scheint der Satz dann logischer, als er mir vor der Äußerung erschien, nämlich das Leben aus Ihrer Sicht sei ein immerwährender Angstabbau. Wenn Sie gerade von den Träumen sprachen, haben Sie manchmal auch Angst vor sich, vor Ihren Träumen?
Nein, ich habe Angst vor dem Leben, weil also es gibt eine Formulierung, die ich in letzter Zeit sehr oft nutze und die mich wirklich überfallen hat. Unser Leben ist eine Zumutung, aber in diesem Wort steckt der Begriff Mut. Und das weiß ich mittlerweile so genau. Wir sind ja alle unglaublich tapfer. Wir kommen zur Welt und sehr bald wissen wir, dass wir auch mal sterben werden. Und in diesem, da drinnen sind wir tapfer und leben und arbeiten und tun und freuen uns und leiden und haben Kinder und haben Familie und haben Beruf und so weiter. Wenn ich mir das in dieser Weise überlege, finde ich uns Menschen, obwohl ich uns als Spezies grauenvoll finde, wenn ich so beobachte auch zur Zeit, was da so passiert und wie unbelehrbar und schauerlich unsere Gattung sein kann. Aber so der einzelne Mensch ist doch wirklich etwas Tapferes.
Wir wollen ja Ihr Leben ein bisschen mit Ihrer Erlaubnis beleuchten. Das Leben war nicht frei von Schicksalsschlägen und das Wort trotzdem hat eine große Bedeutung in Ihrem Leben. Das stammt, oder der Gedanke stammt eigentlich von Viktor Frankl, einem Therapeuten, Psychologen, Wiener, der Auschwitz überlebt hat und trotzdem zu einer Lebensfreude und einer Lebens...
Ja, sein berühmtestes Buch heißt trotzdem Ja zum Leben sagen, aber das Erstaunliche ist, ich kenne seine Witwe jetzt sehr gut und die sagt immer, mein Gott, der Viktor, der hätte dich so gern kennengelernt. Und ich, nachdem ich jetzt so viel von ihm weiß, ich hätte ihn auch so gern kennengelernt, aber aus irgendeinem Grund sind wir einander nie begegnet und ich habe mein trotzdem ganz unabhängig quasi von seinem trotzdem entwickelt. Ich bin dann später, jetzt werde ich zu Symposien geladen, die von ihm handeln und singe meine trotzdem Lieder und spreche meine trotzdem Texte, aber dahin gelangt bin ich ganz eigenständig und vielleicht auch mit einer anderen Form von Holocaust, mit Verlusten, die eben persönlicher, ganz gravierender Natur waren. Ja, und leider konnte ich mich mit diesem doch sehr, sehr, sehr gescheiten und wunderbaren Mann nie unterhalten. Leider.
Es ist Brauch und Sitte bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass mein Gast, politisch korrekt meine Gästin, immer drei Songs mitbringt. Und was liegt näher, als dass wir, wenn auch auf CD, Erika Pluha bitten, das Lied trotzdem für uns zu singen?
Gerne.
Schau dir das hingespuckte Stück Leben an, vom Geborenwerden bis hin zu einem Tod. Wie das nur weh tut und uns quält und müde macht das Suchen nach dem Glück. Trotzdem kämpfen wir, trotzdem glauben wir, trotzdem lieben wir, trotzdem.
Ja, trotzdem.
Sie haben eben, während das Lied lief, mich darauf aufmerksam gemacht, dass Sie ein Trotzdem noch geschrien haben.
Das war mein erstes Trotzdem-Lied. Es gibt spätere auch noch. Aber damals habe ich es noch mit sehr viel Revolte verbunden. Und da war auch damals die Zeit meines politischen Bewusstwerdens. Und ja, da hatte ich noch diese jugendliche Hoffnung, dass die Zukunft alles sehr positiv verändern wird.
Ich hatte immer eine Art Sturheit im Tun. Das ist ein Satz von Erika Pluha. Das hat mich insofern gewundert, Frau Pluha, weil die Generation, aus der Sie entstammen, ja nicht zwingend selbstsicher ist und selbstsicher war. Sie haben Umbrüche erlebt, Sie haben noch den...
Ja, ja.
Aber Sie hatten diese Sicherheit im Tun. Ist das...
Das hatte gar nicht mit einer so tollen Selbstsicherheit zu tun, aber zum Beispiel für mich selbst fällt nie das Wort Karriere. Also das, was mich betrifft, ich habe nie gesagt, ich mache ein... Ach, Karriere. Aber ich nenne das, was ich tun will, das nenne ich mein Tun.
Ja.
Und da war ich eigenartigerweise sehr nicht zu beeinflussen. Da war mir immer sehr ganz klar, was ich will und was ich nicht will. Zum Beispiel der gute Heller, der wollte ja so gern, dass ich singend so wie eine Marlene Dietrich, ein internationaler Superstar werde. Und war eigentlich sehr enttäuscht, dass ich diesen Weg eben nicht einschlagen wollte, sondern dass ich eher diesem Begriff Small is Beautiful anhänge. Also ich habe das gerne alles so ein bisschen überschaubar und von mir auch kontrollierbar und gebe es nicht gerne aus meinen Händen und so weiter. Und das kann man als Sturheit bezeichnen, oh ja.
Der gute Heller war, glaube ich, oder ist, glaube ich, nach wie vor sehr stolz auf Sie, denn er hat anlässlich einer Rede, wo Sie den Billy Wilder Award bekommen haben, das Publikum darauf aufmerksam gemacht, dass Sie gemeinsam mal bei dem Schauspieleragenten Paul Kohner waren in Amerika und der gesagt hat, naja, wenn ihr rüberzieht, dann ist mit der Plura auch eine internationale Karriere möglich. Und
ich wollte halt nicht rüberziehen.
Sie sind durch und durch Wien.
Ja, und ich bin ein sesshafter Mensch. Also ich wenn es sein muss, reise ich schon und ich möchte ein, zwei Mal im Jahr möchte ich in Portugal am Atlantik sein und so, aber ich bin sicher nicht so also das Fernweh habe ich nicht so sehr und ich wollte in Wien bleiben. Ja,
wir reden immer wieder über Heller, aber die Äußerungen des André Heller sind wie eine Perlenkette von literarischen Kostbarkeiten. Also ich zitiere ihn unangenehmerweise nochmal, der gesagt hat, in Wien werden die Menschen mit 70 geboren und leben sich dann auf 50 Jahre runter. Ist Wien eine alte Stadt?
Das ist seine Beurteilung von Wien. Ja. Das ist aber auch nicht meine. Es gab Jahre, wo alle Wiener Künstler und Intellektuellen auch das Gefühl hatten, sie müssten Wien ein bisschen hassen.
Ja.
Das hassen. Ja. Und viel am Friedhof gehen und so morbid und so. Ja. Das hat sich auch bei denen gewandelt. Nur ich hatte das nie nötig, Wien zu lieben, indem ich es vorher mal hasse. Also ich habe diese Stadt immer gern gehabt. Ich habe sie auch, um nochmal diesen Krieg anzusprechen, ich hatte sie auch sehr, sehr gern, als sie noch kaputt war und Schutt herumlag. Und das waren für mich auch schon so Landschaften, in denen ich als Kind spielen konnte. Ich mochte auch das graue Nachkriegs-Wien, das so gar nicht glanzvoll war. Und Wien ist dann immer, hat sich immer mehr erholt, ist aber auch nicht durch ein Wirtschaftswunder sehr rasch verdorben worden. Das ist sehr, sehr günstig gewesen und ist jetzt eine ganz wunderbare Stadt. Also ich lebe sehr gern in Wien und da ich so am Rande von Wien wohne, in Grinzing, wenn ich dann, wie man so schön sagt, in die Stadt fahre, dann bin ich wie eine Reisende. Dann fahre ich da herum oder gehe herum und staune. Es ist eine wirklich wunderbare Stadt und ich verstehe sehr gut, dass so viele Menschen, sogar aus Italien kommen so viele Besucher nach Wien. Da sagt man doch, was haben die für tolle Städte. Ja. Aber das ist der Reiz, den Wien wirklich hat.
Und wenn man sie hört, wie sie über ihr Haus sprechen, das in Grinzing steht, dann kommt es einer Liebeserklärung an einen Menschen gleich. Dann wird einem deutlich, wie sehr sie ein, wie wir hier im Norden sagen, ein Schollenmensch sind, der die Scholle braucht.
Ja, vor allem dieses Haus, da sind meine Wurzeln, wenn man davon sprechen kann, mein Humus, dort muss ich immer wieder zurück und dort bin ich sehr, sehr gern.
Reden wir über ein anderes berühmtes Wiener Haus, das Wiener Burgtheater. Sie sind als ganz junge Frau, man darf fast sagen als junges Mädchen mit 20, dort an diese erste Bühne, nicht nur die erste Bühne in Österreich, die erste Bühne im deutschsprachigen Raum gekommen. Und mir scheint, Sie haben, Ihnen ist es wichtig, dass Sie schon damals, als Sie noch Schauspieler waren und das auch sein wollten, mir scheint, dass es Ihnen wichtig ist, dass Sie in einem sehr harmonischen Umfeld arbeiten. Warum komme ich darauf? Sie schreiben in Notizen zum Burgtheater, ich zitiere, in meinen Anfängen gab es die zarte, gütige Noblesse eines Rudolf Steinböck oder den Leopold Lindberg. Und Sie begegnen aber auch in dieser frühen Zeit Fritz Kortner, der nicht für Harmonie steht. Von Kortner ist ja der böse Satz, oder er wird ihm zumindest zugeschrieben, Schauspieler sind im Grunde recht angenehme Leute, wenn man mal von den Erfolgreichen und den Erfolglosen absieht. Also er hat vom Schauspielerhass sicherlich gelebt. Aber ist es eine gültige, richtige Beobachtung, dass Sie für Ihre darstellerische Arbeit Harmonie gebraucht haben?
Ich würde nicht sagen, nur Harmonie ist eine Auseinandersetzung, bei der es würdig und einfach liebenswürdig trotzdem zugeht, gehört schon dazu. Also Auseinandersetzen ist immer wichtig, um wieder zueinander zu finden. Aber etwas anderes war seit den frühen Jahren am Theater bei mir wirklich der Fall. Diese Bretter haben nie die Welt für mich bedeutet. Ja. Das sage ich auch immer wieder, habe ich damals immer gesagt, für mich bedeutet die Welt und nicht diese Bretter. Und ich war auch in jungen Jahren nicht mit Kortners Schauspielerhass ausgestattet, aber mit doch sehr viel Skepsis und Kritik. Also das pure Schauspielersein, wenn es sich nicht verbindet, auch mit einer anderen Vision von Leben und auch von Darstellung, nicht? Mhm. Und von, vor allem, wenn es sich nicht mit Inhalten verbindet, hinter denen man stehen will. Also so diese sogenannten Kasperln, wie das in Wien genannt wird, das war nie mein Fall. Und wenn eine Zusammenarbeit für mich fruchtbar und schön war, dann mussten oder dann sollten die Vorstellungen, die man von dem hat, was man erreichen will, ein bisschen zusammenpassen. Dieser Kadavergehorsam, der sich eigentlich späterhin oft im Regietheater entwickeln musste, das konnte ich nie leiden. Also wenn man mich nicht auch selbstständig denken und handeln ließ in einer schauspielerischen Arbeit, dann hab ich es nicht sehr gern gehabt.
Ihr Intendant, so gemeint der Intendant, unter dem Sie künstlerisch erblüht sind, war Achim Benning. Interessanterweise in Magdeburg geboren und nicht in Wien. Der ja, glaube ich, Schauspieler und Regisseur war und dann von Fred Sinowatz, den wir später als Bundeskanzler kennengelernt haben und der damals Erziehungsminister in Österreich war, zum Intendanten berufen wurde, was eine mutige Entscheidung war und Herrn Häusermann abgelöst hat. Unter dieser Intendanz haben Sie unter Peter Hall im Akademietheater Harold Pinters Old Times gespielt mit Düringer und Maximilian Schell. Und das beschreiben Sie als die Zusammenarbeit, die Ihnen sehr zugesagt hat, in der Sie sich aufgehoben gefühlt haben. Wenn jetzt alle Inszenierungen, die Sie in der weiteren Zukunft unter so einem Regisseur wie Peter Hall gemacht hätten, wären Sie dann Schauspielerin geblieben? Oder war diese Geschichte des künstlerischen Ausdrucks zu Ende erzählt?
Das kann ich natürlich nicht sagen, weil das nicht so passiert ist. Und diese Arbeit mit Peter Hall war für mich irgendwie wegweisend, aber nicht so die einzige erfüllende Arbeit. Pinter war ja ein wunderbarer Theaterautor und er hat sich sehr an Tschechow orientiert. Und ich habe sehr viele Russen, unter dem Achim Benning habe ich Tschechow und Gorki gespielt. Aber bei Pinter war das für mich so beeindruckend und ich habe das dann auch in meinen späteren Arbeiten für mich weitergeführt, dass man, wenn man sagt, ich bin glücklich, dass man dann nicht sagt, ich bin glücklich, sondern dass hinter diesem Satz eine tiefe Trauer stehen kann. Dass also hinter den Sätzen eine Empfindung stehen kann, die man äußern kann, obwohl man bei diesem Satz bleibt. Mache ich mich verständlich?
Ja.
Also, und das hat mich so unerhört begeistert und das hat dann meine weiteren Arbeiten auch mitbestimmt und war mir auch möglich, in weiteren Arbeiten umzusetzen. Aber irgendwann mal ist da für mich die Luft rausgegangen. Und vielleicht war es nicht nur dieser andere Tenor, der einfach die Theaterlandschaft zu bestimmen begonnen hat. Ich wollte auch irgendwann mal keine Rollen mehr spielen. Als ich dann weg bin nach 40 Jahren vom Burgtheater, haben immer, warum, haben alle zu mir gesagt. Und dann habe ich die einfache Antwort gegeben, ich möchte keine Rollen mehr spielen. Und da hat man mich oft nicht verstanden, obwohl es für mich die legitimste Antwort ist, warum man nicht mehr in diesem ganz, ich würde sagen, engen Sinn Schauspieler sein möchte.
Darüber reden wir gleich. Ich möchte aber doch noch erwähnen, dass Sie bei Ihrem Abschied nach einer Kinder der Sonne Vorstellung am 28. Februar 1999 einem Mann eine Rede verboten haben, der in Hamburg dem einen oder anderen noch bekannt ist, nämlich Dr. Gerd Blasche, der heute zur Intendanz des Burgtheaters gehört, schon viele, viele
Jahre. Immer noch.
Immer noch. Ja. Und der neben Boy Gobert in den 70er Jahren am Thalia Theater die Nummer 2 war.
Ja, der liebe Gerhard ist mir ein guter Freund immer gewesen und er hat schmunzelnd zur Kenntnis genommen, dass ich meine Abschiedsrede selber gehalten habe.
So, wir gehen jetzt musikalisch in die Kindheit und Jugend von Erika Pluha. Sie hatten sich gewünscht von Zara Leander, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen.
Ja, ich weiß, Zara Leander und die Nazis, da werden jetzt immer so, ja, für mich war das damals, konnte nicht wissen, wie das politisch ausgesehen hat. Und ich Zara Leander, habe ich mir ja gesagt, die Zara Leander. Und dass einmal ein Wunder geschehen wird, das war mir als kriegsgeschädigten Kind einfach ein toller Gedanke.
Also wir hören jetzt Zara Leander. Ja. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen.
Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins.
Zara Leander, ja, die dann so stigmatisiert blieb ihr Leben lang natürlich. Ja.
Und sich in Schweden
zurückgezogen hat und auch eine sehr trübe Zeit durchlebt hat. Aber sie konnte das noch so sehr versuchen abzuwehren, sowas bleibt. Ich habe das ja auch erlebt mit einer, ich würde fast sagen, Kollegin am Burgtheater. Ich habe mich sehr, sehr viel mit Paula Wesseli unterhalten. Mhm. Und habe auch oft anderen Kollegen gesagt, sie sollen sich nicht so leicht tun mit ihrer Beurteilung dessen, was damals geschah. Denn ich bin ein Vertreter der Gegenwartsbewältigung. Scholl schon die Vergangenheitsbewältigung, die soll sein. Aber nicht ohne vor allem sehr, sehr aufzupassen, was man in der Gegenwart für Blödheiten tut. Bei uns sind sie nicht so gefährdend. Nicht? Aber wenn ich denke, was Schauspieler oft tun, in welch idiotischen Sachen sie mitmachen, wie sie Werbung machen, wie sie sich verkaufen. Nicht? Dann ist das für mich schon so ein leichter Ansatz dahin, dass man zu wenig drauf aufpasst, einfach auf sich selbst aufpasst im öffentlichen Leben. Das wurde für mich wirklich eine Art Verantwortlichkeit.
Und unsere Zeit zwingt uns auch nicht, die Entscheidung zu treffen, werden wir Held oder werden wir nicht Held.
Naja, so ganz ist das nicht. Also es gibt ja doch immer so den Einsatz für alles Gute und Schöne unter Künstlern, nicht? Mhm. Und da kann sein, dass ein Lichter mehr ist und das fällt allen leicht. Ich tue das immer eher, wenn es heißt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann habe ich wirklich doch etwas erlebt, wo ich gewusst habe, holla, so geht das auch. Als meine Tochter starb, in der Zeit war ich sehr, sehr offen gegen Jörg Haider, also auch, habe das auch ganz stark geäußert, hatte auch ein Lied, das das besungen hat. Und da habe ich dann mehrere anonyme Briefe bekommen, des Inhalts, dass mir das recht geschieht, dass meine Tochter tot ist, weil ich gegen diesen Kerl bin. Und da habe ich gemerkt, wie das sehr schnell kippen kann.
Sie sprechen den Tod Ihrer Tochter, die an einem Asthmaanfall?
An sich war es dann das Herz, an dem sie starb.
Sie sprechen es von sich aus an. Die Frage als Vater, gestatten Sie mir bitte, wie überlebt man den Tod eines Kindes?
Die Frage erhalte ich oft und ich spreche auch immer über meine Tochter, weil ich möchte über sie sprechen und ich möchte sie nicht, ich war nie irgendwie so, dass ich gesagt habe, nein und darüber möchte ich, nein, ich spreche darüber, es ist ein Tod, also ich bin auch gestorben, also als Vater verstehen Sie das sicher. Und danach habe ich so eine Zeit lang, ich nenne das immer, ich habe gelebt wie hinter Glas. Ich habe funktioniert, aber da gab es meinen adoptierten Enkelsohn, den ich adoptiert habe, der Pluha heißt und der ein afrikanischer Mensch ist, der ist jetzt 30 Jahre alt, der war damals 15 und der hatte wirklich nur mich. Den konnte ich nicht im Stich lassen. Also.
Dem Publikum im Norden, dem die Situation vielleicht nicht so klar ist, ihr Stiefenkel hieß Pluha, damit er nicht Prox schießt.
Ja, der Vater meiner Tochter war dieser ominöse wienerische Mensch, der also dann wegen sechsfachen Mordes im Gefängnis saß. An das glaube ich nicht, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden.
Nur der Vollständigkeit, Sie sind von seiner Unschuld nach wie vor überzeugt.
Also er hat Blödheiten gemacht, immer. Aber das, weswegen er saß, hat er meiner Meinung nach nicht getan. Aber ich habe mich auch mit ihm wenig darüber unterhalten und habe mir gedacht, das ist auch seine Sache und er leidet für etwas, was auch immer es sei. Aber dessen war er meiner Meinung nach nicht fähig. Nur der Name des Belzebubs war das, also Proksch. Und meine Tochter hat dann gesagt, bitte kannst nicht du, jetzt ist ein ausländischer Mensch, soll jetzt auch noch Proksch heißen. Als sie starb, hatte ich das Gefühl, dahinter hat noch so irgendetwas bei ihr vielleicht, ich will das jetzt nicht irgendwie, aber so eine leichte Vorausschau vielleicht. Denn es war natürlich, nach ihrem Tod hat es einiges erleichtert, dass er vor dem Gesetz mein Sohn war.
Liebe Erika Pluha, Sie haben sich gewünscht von Frank Sinatra einen Song, The Girl from Ipanema.
Es gab damals eine wunderbare Plattenproduktion. Dieser Frank Sinatra hat sich dann mit dem Jobim, diesem ganz wunderbaren...
Antonio Carlos Jobim.
Also ein Bossa Nova König. Ja. Und durch diese gemeinsame Plattenproduktion ist damals wirklich diese Musik bei uns auch sehr populär geworden. Und da ich seit Jahrzehnten eine Portugal-Reisende und dieses Land Liebende bin, war natürlich dieses Brasilianische mir auch immer sehr nah. Und in dieser Musik, auf dieser Platte, habe ich so zum ersten Mal wirklich auf eine Weise erfahren, die mich fasziniert hat.
Meine Damen und Herren, wir fahren jetzt mit Frank Sinatra und Erika Pluha nach Portugal.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, but I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead.
Also das höre ich aber nach wie vor so gern und immer wieder.
Sie haben mal gesagt, aber eine Schauspielerin darf eben nie auch Schriftstellerin oder gar Dichterin sein oder sich zu solchem entwickeln. Sie haben sich, fangen wir mal mit der Musikerin an, Sie haben es gleichwohl gemacht. Wer hat Sie zur Musik gebracht?
Na schon Freund Heller, ja, der irgendwann mal fand, also warum soll die nicht eigentlich auch mal meine Lieder singen? Und das waren auch anfangs die von ihm getexteten und entworfenen Lieder. Und da hatte ich auch großen Erfolg damit. Und dann habe ich aber sehr schnell festgestellt, dass man hinter den Liedern viel mehr persönlich, also als der Mensch, der man ist, steht, als in der Schauspielerei. Da ist man eine andere Figur. Dann habe ich sehr mich bemüht, irgendwo Texte zu finden. Sulke und Biermann habe ich sogar
gesagt. Sulke, ja.
Und Biermann hat wunderschön, da habe ich auch eine wunderbare Platte gemacht, die ihm nur damals nicht gefallen hat. Dann habe ich längere Zeit nicht mehr gesungen. Jetzt habe ich sogar wieder im Programm ab und zu ein, zwei von ihm. Nur, das hat mit meinem Dasein als Frau zu tun und mit meiner Generation. Mit dieser Selbstverständlichkeit, sich zu sagen, also dann schreibe ich mir meine Lieder selbst. Da musste ich eine Weile darum ringen, dass ich mich das getraut habe. Aber dann ist es losgegangen und bis heute singe ich also maßgeblich von mir selbst getextete Lieder. Es ist sehr schwer, aus Schubladen rauszusteigen. Noch dazu muss ich dazu sagen, als Frau, also bleib doch Schauspielerin, was brauchst du Bücher schreiben?
Ja, bist Kammerschauspielerin.
Ja, warum Bücher schreiben? Aber genau dieser Punkt ist einer, der mich, wenn ich das so sagen darf, nahezu ein bisschen stolz macht, dass es mir gelungen ist, nicht nur als Schauspielerin einmal so eine Biografie zu schreiben oder schreiben lassen oder so, Bücher gibt es ja ganz viele, sondern dass ich mich einfach wirklich, dass ich eine Schriftstellerin werden konnte. Ich habe eine Leserschaft, wo es jüngere Leute gibt, denen eigentlich auch schon ganz egal ist, ob ich da mal Schauspielerin war oder nicht. Und dieses Faktum habe ich sehr gern.
Ja, das, was ja Heller sagte in seiner Rede, er stellt sich vor als eine Autorin, als eine Musikerin, die eigene Lieder.
Ja, anfangs war es der Papa Heller, nicht? Der Papa wird schon richten, so irgendwie. Aber ich konnte mich aus dem allen irgendwie lösen und es ist mir gelungen, da auch da wirklich ich selbst zu sein und mein eigenes zu machen.
Der Heller gibt da ein bisschen eitel, oder das bisschen lasse ich weg, gibt der eitel zu Protokoll. Er hat ein Erbe angetreten aus der Schokoladenfabrik Heller. Das waren damals 800.000 Schilling, das sind etwa 100.000 D-Mark gewesen oder ein bisschen mehr. Und er hat es in einen Film investiert, er war damals 19, und sagt etwas kokett, ich habe damals nicht an die Zukunft des österreichischen Films geglaubt, sondern lediglich an das Gesicht der Hauptdarstellerin Erika Plua, um mein Erbe zu verpulvern für die Chance, ihr vorgestellt zu werden.
Na gut, also.
Und er nennt sie eine Bühnengöttin. Also das ist, ja, ich zitiere also Frau wirklich, Plua, es sind nicht
meine. Also nachträglich ist da wirklich, also lobte mich über den grünen Klee und so. Es war auch nicht so. Er hat schon gedacht, wenn er sein Erbe in einen Film steckt, da wird was draus werden. War schon auch der Gedanke dabei. Ich sage halt immer, er hat sein Geld verloren, aber mich gewonnen. Und das war es natürlich letztendlich.
Er sagt aber in dieser Rede, und das finde ich bezeichnend, unbewusst wollte ich ihr Leben zerstören.
Ja, also scheint so gewesen zu sein, wenn er es selber behauptet. Es war nicht leicht, ihn zu überleben. Ich würde sagen, meine Ehen zu überleben. Die zwei, die ich geführt habe, in meinem Leben geführt.
Heller und Proksch.
Ja, also das waren zwei Kaliber. Da muss man schon dazu schauen, dass man unbeschadet aus solchen Ehen wieder rauskommt. Aber letztendlich, auch was den Proksch betrifft, der schon lange, der ist kurz nach dem Tod unserer gemeinsamen Tochter, ist ihm quasi das Herz gebrochen, ist er auch gestorben, am Herzen. Aber ich habe beiden gegenüber ein sehr, sehr liebevolles Empfinden jetzt. Sie waren doch für mein Leben unglaublich, gerade dieses Wort stimmt, wesentlich. Also sie waren ganz außergewöhnliche Menschen, die da was mir etwas gezeigt haben und mich auch zu etwas hingeführt haben, das ich ohne die beiden vielleicht nicht für mich entdeckt hätte. Also ich sehe das jetzt ja mit einer großen Zuneigung
Milde.
Bei beiden. Milde und Zuneigung und sage, war schon gut so.
Aber Sie sagen auch, es waren machtorientierte Menschen an anderer Stelle.
Das war ja so nützlich.
Ah, interessant.
Sie, ja, ich bin zwei Menschen sehr nahe gekommen, um festzustellen, so nicht.
Ja.
Also so will ich es nicht. Also ich habe dieses sich bemächtigen und die Macht zu lieben, das habe ich aus großer Nähe an anderen Menschen, an den beiden Menschen erfahren und habe mich sehr bewusst damit auseinandergesetzt und für mein weiteres Leben beschlossen, dass ich das genau so nicht möchte.
Nicht und, möchte? Nicht. Also Sie haben sich nichts abgeguckt?
Sondern Nein, sondern ich wusste, was ich nicht will in dem Zuschauen dessen. Und ich mag das auch nach wie vor nicht. Natürlich sagt dann jeder, hallo, wenn du vor Menschen gehst, wenn du auf eine Bühne gehst, musst du ja auch so etwas wie Macht haben. Aber das ist für mich nicht Macht, sondern das ist eine Bereitschaft. Das ist was anderes für mich. Und auch in der Ausübung meines Berufes war ich gerne bei diesem Begriff Small is beautiful. Also eben nicht die internationale Karriere, nicht große Popularität und alles, sondern ich habe das gern, wenn es überschaubar ist und wenn es wahrhaft ist und wenn es ehrlich ist. Also wenn es wirklich, wenn ich mit Inhalten umgehe, die meinen sind.
Mir scheint, es gibt immer ein Missverständnis, weil sehr häufig wurden Sie gefragt, war Ihre Schönheit in irgendeiner Form hinderlich oder ein God-given Gift, ein göttliches Geschenk, unter dem Sie gelitten haben. Und ich hatte aber immer den Eindruck, wenn Sie darauf reagiert haben, auf diese Frage, dass Sie sich selber überhaupt nicht so empfunden haben. Und dann haben Sie immer eine Kollegin erwähnt, über die Sie eines Ihrer vielen zauberhaften Bücher geschrieben haben, nämlich Marisa Mell.
Ja. Sie war schön.
Sie war die Schöne.
Ich habe manchmal schöne Frauen gespielt, aber mich selbst habe ich nicht beurteilt im Sinne von, ich sei schön. Es war nicht auch so, dass ich mich jetzt für einen scheußlichen Grammel gehalten habe. Also so ganz hässlich fand ich mich auch nicht. Aber wie man mir oft zumutet, dass ich also in diesem Empfinden, ich bin schön, gelebt hätte, das war nie der Fall, nie. Aber etwas anderes wurde dann natürlich nicht die Schönheit, sondern doch dieses gewisse öffentliche Bild. Ich habe nicht umsonst mein letztes Buch Die öffentliche Frau genannt und habe wirklich versucht, gemischt Fiktion und Autobiografie, dieses öffentliche Leben zu beschreiben. Und da war es schon oft so, dass ich den Eindruck hatte, dass die Menschen eben eher zu der öffentlichen Frau sich hingezogen gefühlt haben, als zu dem Menschen, der dahinter steht. Und darunter konnte ich ab und zu leiden. Also nicht unter meiner Schönheit, sondern unter der Pluha, sagen wir es so.
Naja, Sie leben ein Leben lang erfolgreich als Schauspielerin, Sängerin und Autorin in einem Land, das da Österreich heißt, mit einer Metropole, die da Wien heißt. Sie sind eine durch und durch öffentliche Frau. Sie können keinen Anspruch erheben auf Anonymität.
Aber was ich sehr gerne, wenn ich aus meinem letzten Buch lese, dann auch sage, ist wirklich ein Umstand, der mir beim Schreiben auch so selber so klar wurde. Ich war wirklich eine femme fatale, also von Männern geliebt. Aber ich wurde eine Emanze, von Männern gefürchtet. Und dass mir das so in einem Leben hintereinander gelungen ist, diese zwei weiblichen Aspekte also quasi zu beleben, das finde ich nachträglich richtig komisch.
Es braucht bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass immer ein Rod Stewart-Song kommt und der ist auch ein melancholischer Rückblick auf ein Leben, geschrieben von Paul McCartney und John Lennon, aber gesungen von Rod Stewart in My Life.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some are gone, and some remain. Oh, these places I had their moments with lovers and friends, I still them all.
Rod Stewart in My Life. Sie sagen gerade, Sie haben unter der Pluha gelitten, was das äußere Bild.
Ich habe unter diesem Öffentlichsein und schon partiell auch gelitten. Und es ist immer eine große Balance für mich gewesen, einerseits diese Öffentlichkeit zu leben und auf der anderen Seite das, was dieses Bedürfnis habe ich ständig, auch des Rückzugs, des mich Zurückziehens. Ja, aber diese Balance kann man auch üben, würde ich sagen.
Ich fürchte, die Frage, die darauf zielt, diese Balance, von der Sie gerade sprechen, ich fürchte die Frage, diese Balance einmal zu hinterfragen, aber ich will sie doch stellen. Und ich fürchte es deshalb, weil ich nicht der Erste bin, der diese Frage stellt. Sie ist also von geringer Originalität, aber von aufrichtigem journalistischem Interesse. Nämlich, trotzdem heißt Ihr Lied, Sie haben erlebt, wie Ihre Tochter stirbt. Der Vater der Tochter wurde etwas vorgeworfen. Er hat auf jeden Fall Jahre im Gefängnis zugebracht und ist dort auch gestorben. Sie haben dann später nach Heller und Proksch nochmal eine Liebe gefunden, Peter Vogel, der sich umgebracht hat. Haben Sie das Gefühl manchmal, das Leben war nicht gerecht zu mir, wenn es um das Persönliche, das Privatleben geht?
Ich habe das versucht, in einem meiner Lieder ein bisschen so zu formulieren, das Leben als Geschenk zu sehen, auch wenn einem nichts geschenkt wird.
Ja.
Und gerade wenn Sie mir das jetzt so aufzählen, sage ich mir schon auch selbst, hallo Erika, das ist schon reichlich. Das ist schon sehr viel.
Das ist sehr viel.
Aber ich glaube, ich bin ehrlich, wenn ich sage, dass ich nicht hadere. Aber ich bin oft sehr traurig. Also ich lebe mit einem gewissen Aspekt von Trauer, was mich aber nicht daran hindert, auch fröhlich zu sein und auch das Leben zwischendurch sehr schön zu finden. Und ich tanze gern und ich höre gern Musik und so, alles das. Aber es so ein steter Begleiter, würde ich sagen, ist dieses Gefühl von Trauer, ohne dass ich jetzt sagen würde, es ist auch nicht bitter. Es ist einfach ein Anteil in meiner Persönlichkeit, der immer in mir lebt. Mhm. Und indem ich aber versuche, auch trotz meines Alters, ich bin ja jetzt auch wirklich schon ein alter Mensch, ich möchte mich auch nicht Seniorin nennen, sondern ich bin einfach auch schon eine alte Frau, aber ich möchte sehr gerne dieses Leben mit Lebendigkeit bestehen, also lebendig bleiben. Deswegen soll durchaus auch der Schmerz lebendig bleiben. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das jetzt beschreiben konnte.
Was ich empfinde, während wir das Gespräch führen, ist, dass Sie auf der einen Seite eine sehr fragile, zerbrechliche, empfindsame Seele sind, auf der anderen Seite sich aber Männer gesucht haben, die eine Performance im übertragenen oder direkten Sinne. Also Heller war auch schon als junger Mann nicht irgendwer und er stammte nicht aus irgendeiner Familie und die Familie hatte eine bestimmte, auch tragische Geschichte. Und Proksch war ein Aktionskünstler, war Chef bei Demel, das war die Hofzuckerbäckerei, also das war auch ein millionenschwerer Mann. Und auch Peter Vogel war wieder ein Schauspieler. Sie hatten nie das Bedürfnis...
Peter Vogel war auch nicht so gerne Schauspieler, der wäre viel lieber Musiker geworden. Der war,
ja, aber sein Vater war ein berühmter Schauspieler.
Er kam auch aus einer gewissen berühmten Ecke, ja.
Ja. Also es waren Unternehmer, es waren Erben, es waren Darsteller. Ihre Seele hatte nie Sehnsucht nach einem stillen Mann, der vielleicht Architekt, Maler oder...
Vielleicht meine...
Es geht mich so gar nichts
stille,
an, aber die
empfindsame Seele hat halt doch das Außergewöhnliche, wie das Wort auch Außergewöhnliche gesucht und nicht so sehr das, klingt jetzt ein bisschen, aber nicht das Gewöhnliche, also nicht das Behagliche, das habe ich mir scheinbar nie ausgesucht. Ich kann in dieser Hinsicht überhaupt nicht genau feststellen, warum das so war, ob mich da die Gegensätze angezogen haben. Nur etwas ist mir dann schon im Laufe der vielen Jahre gelungen, dass ich mich auch als weiblicher Mensch wirklich von dieser in meiner Generation fast naturgegebenen Abhängigkeit, was hat sie für einen Mann, daraus habe ich mich wirklich völlig gelöst. Also ich bin durch das alles hindurch marschiert und kann, glaube ich, behaupten, dass ich jetzt ein in dieser Hinsicht unabhängiger weiblicher Mensch bin, der also nicht mehr in, wie nenne ich es denn, also in eine Liebesabhängigkeit geraten würde und auch schon lange nicht mehr geraten ist. Ich glaube auch, dass diese Abhängigkeiten ganz wenig mit Liebe zu tun haben. Ich glaube auch, dass wir Menschen das Lieben unerhört lernen sollten, weil es hat mit ganz was anderem zu tun, als man in verliebten Zeiten oder in abhängigen Zeiten glaubt. Da möchte man, dass derjenige andere Mensch so ist, wie man ihn sich vorstellt und so. Wenn man sich dann lösen kann von diesen eigenen Fiktionen und sieht diesen Menschen doch mit Distanz, dann erst kann man sagen, dass man vielleicht in der Lage ist, auch wirklich zu lieben.
Haben Sie lange gebraucht, um lieben zu können? Haben Sie es auch verwechselt in jungen Jahren, erotische Anziehungskraft
natürlich. Mit Liebe? Das war sicher ein ganz, ganz langer, ich möchte sagen, Lernprozess. Und ich weiß noch genau, wie ich plötzlich wusste, einen Menschen zu lieben, der ganz und gar nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat, der ganz und gar nicht etwas Glanzvolles in mein Leben gebracht hat. Wo ich einfach wusste, das ist Liebe, wenn man diesen anderen Menschen, so wie er ist, einfach auch in sein Herz hineinnehmen kann. Ja. Und eines ist ja ganz schön, all diese Begegnungen meines Lebens, ich habe sie nie verdammt. Ich kann das immer nie verstehen, wenn Menschen, die irgendwie mal zusammen waren, sich dann einfach auf den Mist werfen und gar nicht mehr sehen wollen. Und so. Das ist mir unvorstellbar.
Sie sagen, die Bühne ist eine Lebensparabel. Man muss zwar eine Wirkung haben, aber man darf nicht an die Wirkung denken. Mhm. Wenn die Bühne eben diese genau von ihm so gut beschriebene Lebensparabel ist, mit welchen Empfindungen gehen Sie in die Jahre, die da kommen?
Wissen Sie, ich habe mir das Phänomen Zukunft sehr genau überlegt und ich glaube, Zukunft ist etwas, das zum Jungsein gehört. Also solange man lebt und man weiß, naja, also gut, jetzt ist das noch nicht so, aber dann. Oder jetzt gehe ich weiter und um die nächste Ecke, wer weiß. Ne? Das bedeutet für mich wirklich dieses Jungsein. Mhm. Ich weiß ganz genau, dass da nicht mehr viel Zukunft ist. Das ist, ich meine, wenn ich so alt werde wie meine Eltern, die beide sehr alt wurden, dann habe ich schon noch eine ordentlich Jahre vor mir. Aber dieses planvolle sich überlegen, was mache ich denn dann noch und so weiter, ich will meine Neugier sicher nicht verlieren, aber ich konzentriere sie eher aufs Gegenwärtige. Also jetzt sitze ich hier mit Ihnen und wir reden miteinander und das stelle ich fest. Ich werde schreiben, ich werde, solange das geht, musizieren und singen. Ich werde weiterhin aus meinen Büchern lesen. Ich gehe sehr, sehr gern vor Menschen, also jetzt nicht als Schauspielerin, sondern Autorin. In der Form, wie ich es jetzt tue. Ja. Solange ich dafür wirklich in mir all die Energie fühle, wie ich sie jetzt noch habe, werde ich das tun. Aber wenn ich mal merke, dass da was auslässt, dann bleibe ich zu Hause. Ich wäre kein geriatrisches Wunder, das noch irgendwie sich vor die Menschen begibt. Also ganz sicher nicht. Also da bin ich ziemlich überzeugt, dass ich das nicht, diesen Fehler nicht begehen werde.
Ich hatte oft, wenn ich Ihre Bücher oder als ich Ihre Bücher las, wenn ich das Buch durchgelesen hatte, das Gefühl, oh Gott, hoffentlich ist das nicht das Letzte. Das hatte ich ganz stark bei Am Ende des Gartens. Das hatte ich in gewisser Weise, verzeihen Sie, ist das hier schon die Endstation? Das ist an Ihre wunderbare Zusammenarbeit mit dem Freund Werner Schneider. Und bei Die öffentliche Frau habe ich auch am Ende gedacht, na, ist es das Letzte? Und es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass es das letzte Buch ist.
Ich war natürlich auch, als das Buch dann herausgegeben wurde, was ja immer so ein fast ein bisschen schmerzlicher Vorgang ist, wenn man so lange mit einem Buch lebt und so, dachte ich auch, na hallo. Aber ich muss Ihnen gestehen, ich habe dieses Buch begonnen zu schreiben, als sich so herausgestellt hat, dass sich sicher jetzt langsam jemand so für meine Biografie interessieren wird. Und gerade ich komme wieder auf Freund Heller, der hat gesagt, ja, du bist ein Mensch öffentlichen Interesses. Jeder kann ein Buch schreiben, du kannst es autorisieren oder nicht. Aber da wurde mir Angst und Bang und ich habe mir gedacht, jetzt schreibe ich schnell ein Buch, das irgendwie autobiografisch ist, damit mir das keiner wegschnappt, weil ich möchte nicht, dass jemand anderer das schreibt. Mhm. Und habe aber dann so rein fiktiv dieses Gespräch einer Frau mit einem Redakteur, habe das sehr distanziert begonnen und habe mich aber während des Schreibens eigentlich an diesen Redakteur sehr angenähert. und wurde dann in diesem Buch erstaunlich offen und bin sehr, sehr in ganz persönliche Erinnerungen gegangen. Und das ist sicher also jetzt sowas wie eine sehr offene Autobiografie, obwohl sehr viel Fiktion drinnen vorkommt. Habe aber auch gemerkt beim Schreiben, dass ich Geschichten meines Lebens so erzählen kann, als wäre es auch für mich schon Geschichte. Das hat auch mit dem Alter zu tun. Da ist keine Preisgabe mehr dabei oder so. Aber ich merke jetzt gerade, dass ich doch wieder schreibe.
Und darf ich
aber
fragen,
ohne an eine Herausgabe zu denken.
Aber darf ich fragen, worum Ihre Gedanken kreisen?
Meine Gedanken haben schon sehr viel mit dem Altsein zu tun. Oder auch mit dem Gegensatz von alt und jung und so. Aber woran ich da jetzt schreibe, das liegt so sehr noch nur bei mir. Und so wie auf der Bühne, wo man also keine Absicht haben soll, finde ich auch, möchte ich auch, solange ich schreibe, sehr lange absichtslos bleiben. Dann, wenn man korrigieren muss und lektorieren muss, dann kann die Absicht dazukommen.
André Heller hat für Sie zitiert Pablo Neruda, der gesagt hat, ich bekenne, ich habe gelebt. Das war der Schlusspunkt seiner Rede, aus der ich immer mal wieder zitiert habe. Anlässlich des Billy Wilder Preises, den Sie in Wien erhalten haben. Ich bedanke mich sehr, dass Sie den weiten Weg nach Hamburg gefunden haben.
Den finde ich gern und der ist gar nicht so weit.
Zu Maya Burkhardts Frauengeschichte. Ja. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch für dieses Gespräch, wirklich. Danke.
Danke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.